kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs to jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer
Hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Universalsendung zu Documenta 11 und wir werden gleich ein Interview führen, ich werde gleich ein Interview führen mit Angelika Nollert. Sie ist Projektleiterin der Documenta 11 gewesen, der Ausstellung, und war auch früher am Portikus. Das heißt, danach gibt es dann ein Interview mit Markus Müller direkt im Anschluss. Und wir werden jetzt da die erste Plattform der fünf Plattformen, also die fünfte Plattform ist jetzt natürlich auch schon da, das ist die Ausstellung der Documenta 11, erschienen ist. Die erste Plattform ist nämlich Demokratie als unvollendeter Prozess, Democracy Unrealized. Und zwar werde ich mit Markus Müller eben über diese unterschiedlichen Plattformen sprechen. Und dieser erste Plattformband bedeutet eben, dass eine hinterfragende Umkehrung der Theorien und institutionellen Politik versucht wird darzustellen als Projekt, die dann das Feld der Demokratie als im Wesentlichen vollendet definiert haben. Und das wird sozusagen mit Demokratie als unvollendeten Prozess in Frage gestellt. Okay, dann bis gleich. Ja, hier im Hintergrund läuft Nancy Sinatra.
One life for yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame. Dream appears and love is its name. I
you only live twice.
So, hallo?
Ja, hallo. Das ist Angelika Nollert.
Genau. Ja, hier scheppert es irgendwie. Du bist sozusagen Projektleiterin der Documenta 11 gewesen, das heißt der Ausstellung, und hast einen Text auch im Katalog geschrieben, Realitäten der künstlerischen Imagination. Und was mich zuerst interessiert, ist eigentlich, was ist da genau die Form der Realisation, wenn man Projektleiterin ist sozusagen, Ausstellung?
Ja, das ist, also das Aufgabenfeld war vielfältig. Das heißt, also ich bin seit Januar 2001 eben zur Documenta gekommen und prinzipiell, also oder das wichtigste Element war sozusagen die Verantwortlichkeit für die Realisierung aller künstlerischen Projekte. Das sind jetzt 116 gewesen, aber darüber hinaus ging es sozusagen auch um Fragen genereller Art. Das heißt, ich habe auch die Plattformen 1 und 2 sehr stark mit vorbereitet und generell, also ich sage jetzt mal, angefangen von Teamstrukturen, über Überlegungen, welche Printmedien erstellt werden sollen, bis dann nachher auch der Unterricht des Führungsdienstes und so weiter und so fort. Also es hatte sozusagen eine Aufgabe innerhalb der Gesamtstruktur, was auch da sozusagen Richtungsvorgaben, worüber es da ging, und dann darüber hinaus eben dann als direkter einzelner Aufgabenbereich eben die Realisierung aller künstlerischen Projekte. Das habe ich nicht ganz allein gemacht, da hatte ich noch ein Team von 3 Mitarbeiterinnen.
Ah ja, und jetzt diese erste Plattform, die jetzt erschienen ist, Demokratie als unvollendeter Prozess, und jetzt die zweite, Experimente mit der Wahrheit. Was ist denn genau, wie sind denn genau dann diese Themen eigentlich zustande gekommen? Also eine Documenta auf demokratischen Fuß.
Ja, also die Überlegung war generell, da muss man so etwas weiter ausholen, die Überlegung war, dass zeitgenössische Kunst oder überhaupt Kunst generell ja nie in einem Vakuum entsteht. Das heißt, also Kunst reflektiert politische Situationen beziehungsweise gesellschaftliche Situationen, nimmt auf das, was drumherum ist, Bezug. Und die Idee war jetzt eben, dass man gesagt hat, also man möchte nicht nur die Ausstellung haben, die natürlich ganz traditionell hier in Kassel stattfindet, traditionell auch über 100 Tage geht und damit ja auch eine sehr große Größenordnung besitzt, sondern man hat versucht, optional noch theoretische Themenfelder anzubieten. Und zwar ausgehend davon, dass man gesagt hat, diese Themen, die in den Plattformen wiedergespiegelt werden, und eben dazu gehören diese zwei Themen, die du gerade genannt hast, dass man gesagt hat, diese Themen spiegeln sich auch in den Arbeiten zeitgenössischer Künstler wieder. Und man wollte über diese Plattformen die Möglichkeit haben, dass man das noch theoretisch sozusagen sich anlesen kann oder sich darüber informieren kann.
Ah ja, okay. Jetzt in dem Text eben Realitäten der künstlerischen Imagination gibt es sozusagen 5 verschiedene Dimensionen, also Raum, Gesellschaft, Sprache, Geschichte, Raum als Bewegung, Gesellschaft als Politik und Religion, Sprache als Verständigung, Geschichte durch eben den Zeitkontext, der von Künstlern jeweils bearbeitet wird. Aber interessanterweise startest du ja mit einem Genesis-Zitat, wo es darum geht, dass die Menschen, Kinder, sich eine Stadt bauen und dann eben die Sprachverwirrung stattfindet, weil diese Form der Anmaßung, Maßlosigkeit und Überheblichkeit der Menschen nicht akzeptiert wird. Jetzt ist die Frage, welche Rolle spielen denn Künstler gerade in diesem Kontext? Dürfen die sich Maßlosigkeit erlauben?
Ja, das ist natürlich jetzt, generell denke ich, können sich Künstler erstmal sehr vieles erlauben, und das ist auch gut so, weil das natürlich dazu beiträgt, dass man, ich sage jetzt mal, ob man dem zustimmt oder dem gerade nicht zustimmt, dass man aber in eine Diskussion hineinkommt. Dieses Zitat habe ich aber aus anderen Gründen gewählt.
Und wegen zwar, der Arbeit von Constant.
Ja, ich hatte versucht sozusagen diese Ausstellung nicht gerade zusammenzufassen, aber sozusagen auch strukturell aufzuarbeiten. Und insofern habe ich eben diesen Textbeitrag eben im Katalog geschrieben. Und ich habe versucht, diese Dokumente einmal in Felder aufzuschlüsseln. Das ist jetzt eine subjektive Art gewesen, wie man an diese Ausstellung herantreten kann. Nur ich habe mich eben damit verwandt gefühlt, eben mit dieser Ausstellung, und habe versucht, sozusagen das auch in Art einer Form zu präsentieren, und habe eben diese vier Bereiche Sprache, Gesellschaft, Raum und Geschichte gewählt als die Dinge, auf die man diese Ausstellung auch zurückführen kann, wenn man möchte. Und dieses Genesis-Zitat habe ich eben deswegen gewählt, weil sozusagen alle Bereiche innerhalb dieses Zitates klar werden. Und das zeigt gleichsam dann auch, wie sehr die Bereiche ineinander übergehen, beziehungsweise auch verwandt sind. Also das sind jetzt nicht abgrenzbare Bereiche, sondern die haben natürlich sehr viele Schnittmengen auch.
Ja, wobei ich da sagen würde, geht es vor allen Dingen um eine Form von Autonomie. Jetzt in dem Raumkontext oder der, in dem wie Gesellschaft, Sprache oder Geschichte thematisiert wird, da kann ich die Arbeit gerade auch als utopischen Entwurf von Constant, der 1920 in Amsterdam geboren wurde und jetzt eben auf der Dokumenta, ich glaube, das erste Mal vertreten ist.
Ja,
also diese Architektur so, wäre
es gab natürlich
spannend.
Oder es gibt ja sehr viele, ja, und dann, was heißt jetzt Autonomie? Die Sache ist natürlich die, dass wir, also ich bleibe jetzt mal bei dieser, yeah, bei diesem Architektur- oder bei dem Urbanismusfeld. Genau. Die Dokumenta 11 zeigt einige Positionen, die sich mit Fragestellungen beschäftigen.
Yeah.
Und sie hat sich eben auch geleistet, praktisch neben, ich sage jetzt mal, jungen Positionen eben auch klassische vorzustellen. Und zu diesen klassischen Positionen gehört einerseits eben Constant, der 1920 geboren wurde, aber auch Jonah Friedman, der die gleiche Generation ist und ja, in Paris jetzt lebt. Und das sind Visionen gewesen, die aber auf einer, ich sage jetzt auch mal, auf einer historischen Substanz beruhen. Denn man hatte in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahren, Weltkongresse, die sich mit mobiler Architektur beschäftigt.
Ja.
Und beide, ich sag jetzt mal, der Maler Constant, der dieses Architekturprojekt entwickelt hat, ganz visionär, und Jonah Friedman, der aus der Architektur selbst kommt und das sozusagen als Lebensentwurf auch entwickelt hat, die haben sich eben mit dieser mobilen Architektur als Fragestellung beschäftigt. Und man sieht daran, an dieser Fragestellung und auch an den Lösungsvorschlägen, dass das bis heute eigentlich ein aktuelles Thema ist, mit den gleichen Vorgaben, zunehmende Globalisierung, zunehmende Vernetzung, zunehmende Verkehrswege, zunehmende Stadtflucht, sag ich jetzt mal, oder Landflucht,
und Überbevölkerung,
Metropol, Überbevölkerung und so weiter und
ja,
so fort.
Damit.
Und das sind eben Themen, die werden heute, sind die wieder aktuell oder genauso
ja,
aktuell, aber damit man auch weiß, die haben eine Tradition, und es gibt eben auch eine Künstlergruppe Asymptot, die aus New York stammt, die sehr jung sind, und die beziehen sich zum Beispiel ganz explizit auch auf die Entwürfe von Constant. Und um das dem Betrachter oder, ich sage jetzt mal, dem Besucher auch der Ausstellung hier in Kassel deutlich zu machen, haben wir eben auch die älteren Positionen eingefügt. Wobei man sagen muss, beide Künstler leben noch und waren auch hier, um den Aufbau zu machen. Also auch hier handelt es sich nach wie vor um zeitgenössische Kunst.
Ja, und unter der Dimension sozusagen Gesellschaft wird ja wirklich auch eine neoliberale Kritik geübt. Was heißt es, Gesellschaft unter neoliberalen Bedingungen zu verstehen? Und da gibt es ja auch eine Arbeit von Maria Eichhorn.
Ja, richtig.
Die ja auch.
Ja, also wir haben auch einige Arbeiten eben, die sich, ich sage jetzt mal, mit Gesellschaft in weitestem Sinne beschäftigen. Und es gibt eben eine Arbeit, wie gesagt, was du gerade erwähnt hast, von Maria Eichhorn, die sozusagen die Gesellschaft doppeldeutig aufnimmt.
Aktiengesellschaft.
Sie gründet eine Aktiengesellschaft, also sie gründet eine Gesellschaftsform. Und diese Aktiengesellschaft, die Maria Eichhorn gegründet hat, pervertiert eigentlich das Ziel von Aktiengesellschaften. Insofern, sie hat diese Aktiengesellschaft gegründet nach den normalen Bedingungen, nämlich mit 50.000 Euro Grundkapital, und sie hat auch einen Gesellschaftervertrag und sie hat auch Gesellschaftsmitglieder. Die Sache ist jetzt allerdings die, dass das Geld nicht arbeitet. Das heißt, sie hat das Geld sozusagen eingefroren, diese 50.000 Einlage, und die liegen dann bei uns im wahrsten Sinne des Wortes in einer Vitrine und werden jetzt
ausgestellt.
Als Kunstobjekt ausgestellt. So.
Ja.
Und damit, wenn man so will, pervertiert sie das gesamte Prinzip einer Aktiengesellschaft, die natürlich auf Gewinnmaximierung an normalerweise sich versteht und das auch erstrebt. Und insofern das Geld auch arbeitet. Und das, was sich jetzt so einfach anhört, sag ich mal, das ist typisch für Maria Eichhorn, die versucht überhaupt Prozesse in Gang zu setzen, und das hat sie eben mit der Gründung der Aktiengesellschaft. Und diese Prozesse, die haben einen gesellschaftlichen Einfluss. Und der wird jetzt beleuchtet. Also der Prozess, der jetzt in Gang gesetzt wird, wird beleuchtet. Das heißt, die Aktiengesellschaft läuft ja auch noch. Die muss betreut werden. Es gibt am Ende des Jahres einen Jahresbericht. Also das heißt, für Maria Eichhorn ist die Arbeit nicht fertig, sondern sie ist sozusagen Ausgangspunkt jetzt zumindest für die nächsten 5 Jahre. Und was dazu kommt natürlich, ist jetzt auch die Idee, wenn man das jetzt auf ein gesamtgesellschaftliches Bild übertragen würde, könnte man sagen, wie ist die Gesellschaft eigentlich ausgerichtet? Strebt sie auf Gewinnmaximierung generell an, das heißt jeder Einzelne, oder es gibt auch Gesellschaftsformen, die sich damit zufrieden geben, sag ich jetzt mal, wenn sie ihr Auskommen haben. Das heißt, sie verdienen so viel, wie sie auch ausgeben. Das heißt, da hat man dann sozusagen eine Stagnation. Und dieses Gesellschaftsbilder, darauf verweist natürlich jetzt auch diese Gesellschaft, die richtige AG.
Ja, genau, in dem, wie man sich dann dieses Geld anschauen kann, wird es ja tatsächlich beobachtbar in seiner totalen Nutzlosigkeit.
Ja, genau, und das ist natürlich auch interessant. Ich meine, diese Arbeit hat sehr viele Ebenen. Die hat eben, was ich gesagt habe, dieses, wenn man so will, diese Kritik an einer Aktiengesellschaft oder Kritik erstmal wertfrei, aber die Untersuchung einer Aktiengesellschaft generell, dann hat sie eben dieses gesellschaftspolitische Moment generell unserer Gesellschaft, in welcher Orientierung sich diese Gesellschaft eben auszeichnet. Und das andere ist natürlich auch, dass es mit dem Kunstwert und mit dem Kunstmarkt auch indirekt zu tun hat, weil man hat hier ganz einfache Fragestellungen, auch was ist das Kunstwerk? Ist die Installation das Kunstwerk? Ist das Geld das Kunstwerk? Man hat hier auf einmal Ebenen von, was ist der Wert der Kunst? Was ist der Marktwert der Kunst? Was ist der Wert des Geldes? Also man hat hier so verschiedene Ebenen, was nicht ganz einfach zu bestimmen ist. Also angefangen von, wie teuer ist das Kunstwerk, über wie versichert man dieses Kunstwerk. Da sind sehr viele Fragestellungen, die natürlich dann direkt auch mit dem Verständnis von Kunst zu tun haben.
Ja, und jetzt in Bezug auf Sprache und Geschichte, da verweist du ja auf Onkavara, auf Ecke Bonk und auf Ben Kinmod und Carlos Gariot.
Garaikoa, ja.
Ja,
ja, das, da kann ich jetzt auch nochmal, weil ich eben versucht habe, sozusagen auch etwas vielleicht etwas zu vereinfachen, aber damit man einen Zugang zu dieser Ausstellung findet. Ich habe dann eben noch diese weiteren Felder Sprache. Wir haben, oder es gibt sehr viele Künstler, die sich eben mit Sprache, Kommunikation, Zeichensystemen beschäftigen.
Ja.
Das heißt, die Welt als Textur zum Beispiel, aber auch Sprache als Identität oder als kulturkonstituierendes Element. Das ist etwas, was sehr viele Künstler hinterfragen, eben über sprachliche Zeichen. Und da haben wir eben einige Projekte. Und das andere ist, dass wir sehr viele Arbeiten auch haben, die, sagen wir mal, einen gewissen Archivcharakter haben. Also da werden Archive erstellt oder auch ausgestellt, die häufig mit der Biografie des Künstlers oder der Künstlerin selbst zu tun haben und damit einen Reflex geben, natürlich auf die eigene Biografie, aber immer als gesamtgesellschaftliches Phänomen. Um da jetzt auch mal ein Beispiel zu sagen, wir haben eine Künstlerin, Joyce Face Du, die leider 1996 verstorben ist und die aus dem Exil kam, aus Iran in Paris lebte, die sozusagen deren Eltern aber wiederum aus Israel in den Iran gegangen sind. Also da merkt man auf einmal, da verschieben sich sozusagen die Herkommen, beziehungsweise man weiß nicht so richtig, welche Tradition, was ist sie jetzt? Ist sie jetzt Französin, ist sie Iranerin oder ist sie vielleicht dann, fühlt sie sich Israel mehr zugehörig? Also da verschieben sich sozusagen die Grenzen, aber sie stellt dann auch aus Dinge, mit denen sie sozusagen reist. Also ihre Kunst ist dann, wenn man so will, fast verpackt, also ist nicht ausgepackt. Und da sind sehr viele Dinge, die sich beschäftigen, wo habe ich Zugang zu, wie komme ich an Dinge heran. Mona Hatoum ähnlich, die im Grunde, die Mutter lebt in Libanon oder die Eltern waren eben im Libanon. Sie selbst wohnt jetzt seit langen Jahren in London. Im Grunde, da geht es darum, wo bin ich zu Hause, zu welchen Ländern habe ich Zugang, wo finde ich Asyl, wo sind Beschränkungen, aber auch wie verschieben sich Traditionen und diese Künstlerinnen und Künstler behandeln dieses Thema sehr häufig, indem sie sozusagen ihr eigenes Archiv präsentieren. Und deswegen habe ich das sozusagen auch noch Geschichtlichkeit, Archivierung. Das sind so Momente, die auch sehr häufig in dieser Ausstellung vorkommen. Nicht nur, weil wir es so gewählt haben, natürlich auch, aber man kann auch sagen, es ist sehr häufig zu finden in der zeitgenössischen Kunst. Also es ist ableitbar aus dem Produktionsprozess heutigen Schaffens.
Ja, genau. Und die Frage wäre ja auch, wenn Künstler zum Beispiel, wie du sagst, potenziell dann ein gesellschaftliches Korrektiv darstellen können, dann wäre eben die Frage, ob das wirklich passiert auch durch so eine Ausstellung wie die Documenta.
Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, was Kunst auch bietet, weil häufig kommt an uns der Vorwurf, dass gesagt wird, das könnten theoretisch auch andere Institutionen leisten. Ich sage jetzt mal, sie könnten dokumentieren, sie könnten einen Film zeigen. Und das ist sicherlich richtig, nur sagen wir mal, warum schließt sich das aus? Eben. Warum darf man es dann nicht trotzdem in Kunstkontext tun? Zumal, wenn sich die Personen, die das herstellen, auch noch als Künstler verstehen, dann ist natürlich die Berechtigung schon per se da. Und diese Ausstellung kann etwas leisten, die kann viele Dinge zusammenbringen und versuchen auch viele Dinge zu erhellen, beziehungsweise auch viele Perspektiven für verschiedene Themenstellungen anzugeben. Und ich denke, das ist das, was für den Besucher interessant ist. Der Besucher wird hier konfrontiert mit vielen Fragestellungen und sieht aber auch Lösungsversuche, beziehungsweise häufig auch nur Analysen von Situationen. Und ich sage jetzt mal, theoretisch, und das hoffe ich eben auch von den Besuchern, und ich muss sagen, wir haben jetzt die Halbzeit gehabt, auch von den Reaktionen kann ich das eigentlich ableiten. Ja. Die Besucher beschäftigen sich sehr mit dieser Thematik oder mit vielen Thematiken. Ja. Und das heißt, sie sind nicht nur sozusagen über die Zeitung informiert, sondern sie entwickeln auch eigene Gedanken. Und das finde ich immer sinnvoll. Also das heißt, wenn ich jetzt am Ende schreibe, Kunst kann ein politisches Korrektiv sein, dann insofern, als dass künstlerische Produktion immer noch mehr Alternativen geben kann. Oder ich sage jetzt mal, oder eine facettenreichere Untersuchung oder Visionen darstellen kann. Und damit immer auch, ich sage jetzt mal, wirklich etwas platt, aber zum kreativen Denken aller Besucher anregen kann und soll.
Genau, ja, das ist ja wirklich dann sehr gut. Also wenn nicht nur, wie es Baudrillard also dann sozusagen zitiert am Schluss sagt, dass man eine äquivalente Reproduktion des Realen anfertigen soll, sondern tatsächlich, wenn in der vielleicht nicht gelungenen Reproduktion genau die Kritik stecken könnte, die Künstler in den Welten, in denen sie bauen, vielleicht ansprechen.
Genau, also dieses Zitat hatte ich da auch noch am Ende geschrieben, weil es gibt zum Beispiel auch hier einen Künstler, Atlas Group, das ist ein Künstler Validrat, der sozusagen ein fiktives Archiv aufstellt. Dieses Archiv könnte realistisch sein, aber es ist tatsächlich, faktisch ist es fiktiv, aber es wäre im Bereich des Möglichen. Und das wollte ich eben auch sagen, dass ja viele Projekte hier sozusagen hergestellt sind mit einem fiktiven Moment, aber dass sie natürlich auch Realitätsanspruch besitzen. Ja. Und das finde ich wichtig auch zu äußern, weil also es geht hier nicht um Spielerei, sondern es geht natürlich wirklich um Analysen von gesellschaftlichen Situationen.
Ja, und wann werden denn jetzt die nächsten Plattformen erscheinen? Also Experimente mit der Wahrheit, ist das denn schon draußen?
Also dass die Bücher, also es gibt eben Demokratie als unvollendeter Prozess, das ist erschienen. Und die anderen Bücher hoffentlich erscheinen in den nächsten 2 Wochen. Das heißt auf jeden Fall Plattform 2 und Plattform 3. Mhm. Und das hat sich leider verzögert, weil, und das ist leider, dann das liegt in der Natur der Sache, leider muss man sagen, auch immer bei zeitgenössischen Dingen, wo die Sachen sozusagen erst erstellt werden. Wir haben sehr viele Redner gehabt, aber die Redner, wenn natürlich ein Unterschied, genau, ob sie etwas reden oder ob sie es dann nachher in schriftlicher Form geben. Und dadurch haben sich leider Verzögerungen ergeben. Wir werden auf jeden Fall bis Ende der Ausstellung alle Bücher haben.
Ah ja. Ja, wunderbar. Ja, dann denke ich, sprechen wir hoffentlich nochmal über die nächsten Plattformen.
Ja.
Gut, dann.
Dann herzlichen Dank.
Genau, vielen Dank für das Interview.
Also, wiederhören.
Dann bis
bald. Danke.
Ciao. So, also Markus Müller, meine Frage in Bezug auf die Documenta 11 ist eben, als Leiter der Kommunikation, wie sind sozusagen diese einzelnen Plattformen, die stattgefunden haben, bis jetzt zur Realisation der Ausstellung abgelaufen? Also wie sind die sozusagen organisiert worden?
Ja, das ist zunächst mal wichtig, dass die ersten vier Plattformen eben außerhalb von Kassel stattfanden. Also das heißt, wir haben ja die Ausstellung sozusagen deterritorialisiert und haben sie auch zeitlich weiter gefasst als die Dokumentausstellung zuvor und
so. Also Markus, okay, Carlos Basuale, you are just so. Also Markus Müller, meine Frage in Bezug auf die Documenta 11 ist eben als Leiter der Kommunikation, wie sind sozusagen diese einzelnen Plattformen, die stattgefunden haben, bis jetzt zur Realisation der Ausstellung abgelaufen? Also wie sind die sozusagen organisiert worden?
Ja, das ist zunächst mal wichtig, dass die ersten vier Plattformen eben außerhalb von Kassel stattfanden. Also das heißt, wir haben ja die Ausstellung sozusagen deterritorialisiert und haben sie auch zeitlich weiter gefasst als die Dokumentausstellung zuvor und
meine Güte. Also ein Moment, ich muss jetzt kurz erst doch nochmal das Interview auf der Minidisc suchen, es hört ständig auf. Einen Moment.
I've told you that I'm Lightning's girl.
Okay, Carlo.
But you keep hanging around. If Lightning never catches you, he's got to put you down.
Doch, so machen wir das.
About 6 feet. Stay away from Lightning's girl and this part of town.
Okay, Carlos Basuale.
Better stop your grooving round.
About 2 minutes.
Stay away from Lightning's girl and this part of town. Stay away from Lightning's girl or he'll put you down.
So, dann hören wir jetzt ein Interview mit Carlos Basualdo und dann noch mal ein Stück von Markus Müller. Okay, Carlos Basualdo, you are just you are co-curator of the Documenta 11 and just what was your what did you have to do for it as a curator?
Well, I think that the whole curatorial team was involved with designing the overall frame of the show, working very closely with Og, we're trying to conceptualize what the whole event was going to be about somehow, and including the platforms and the relationship between the platforms, and of course thinking about the people that we would invite to participate in all the different platforms, including the platform 5, the exhibition in Kassel. So that was, we were not assigned specific areas of research, and we were not, we did not divide ourselves in terms of continents or anything like that. So what we did was follow our interests and try to and develop them through the process of the exhibition.
Mm-hmm. Okay, and the platform 1 was before the 11th of September, the Ground Zero, and what was the intention for making the platform Democracy as an unrealized project?
Well, most the whole structure of the platforms was developed long before September 11,
yeah.
Meaning not only the first platform but all of them really. And even I would say that by September 11, the artist list was basically finished too. So, in a way, I said in the press conference that September 11 made the show painfully relevant, and I would say painfully relevant because, of course, it was a very tragic event, and that we, you know, as people who live in New York, I mean, were very touched by it.
Mm-hmm.
On the other hand, curiously enough, it seemed to put under the light, at least, you know, in terms of the mainstream media, some of the questions that for us were structuring and structural questions from the mm-hmm. beginning. So the questions of how we deal with democracy, both in countries of Western Europe and the United States and in countries of like of other continents as well, the questions of how we deal with trauma, mm. How society deals with trauma, the questions of hybridization and the conversation between cultures,
mm.
and the question of how do we think of the city when the formal city does not exist. So these were all issues that for us were very important from the very beginning. And then suddenly, I think that September 11 threw this kind of strange light on them.
Uh-huh. And what is meant by unrealized, by the term unrealized? Because here's always the relation to Fukuyama's End of History, but this term unrealized is more, you can find more in Derrida's work, like the unrealized democracy. So what?
Yes, you know, I would say that in my opinion, there is a book that was very important for our thinking in terms of this platform, which was a book by Roberto Mangabeira Unger,
mm-hmm.
who is Brazilian philosopher who lives in the United States, and he published a book a couple of years ago called Democracy Realized, The Progressive Alternative.
Mm-hmm.
And of course, you know, the point of departure of his book was that democracy as we know it, it's an unfinished project, it's still not fully realized. And the point of departure of his project is basically to try to develop, you know, to try to imagine an economic system that would provide with the conditions in order to further advance the project of democracy.
Mm-hmm.
So for us, the question was clear from the beginning. It is democracy as it is. It is not fully democratic. In order for democracies to become democratic, there is a process of reflection that has to occur.
Mm-hmm.
And we try to, you know, use that as a point of departure.
Mm-hmm. But in the view of Derrida, a democracy is only a democracy if it's unrealized. This is like an ethos in his work. So is that different?
I do not think it is different. I think that, of course, the realization we would have to, you know, think a little bit about what Derrida understands as the realization of democracy. And, of course, I think that what he is trying
something
to...
Something coming. Thinking of the coming.
Yes, yes.
It's always this process of thinking yes. of its coming.
Yes, yes. Which is basically like saying, is equivalent as saying that democracy cannot be... What Derrida basically implies is that the complete realization of democracy has a dimension of utopia, that it's, you know, and that what what counts is the process by which we're always trying to improve, attain that horizon that has to remain a horizon in order so there is, you know, the movement of history. I think that, so in a way, I don't think there's any substantial difference between what Mangabeira is simply proposing, a model by which we could further increase, you know, the democratic process. I think that if we were going to assume that democracies are already becoming more democratic, I think that we would be in trouble, because I don't think they are. I think that the institutions, the democratic institutions are, you know, undergoing a crisis, and I think that in a way we were trying to address that crisis from different points of view, among them the point of view of our practice and its insertions and possibilities in that context.
Yeah. Okay, and Michael Hart and Tonio Negri are just working about globalization and democracy and this unrealized democracy platform. And my question is, because they write about here as a multitude as a new proletariat, and they just say it's could be like a monster. And you're just finishing your article with Borges. Mm-hmm. Wait. Here, with Borges never stopped repeating that there's something monstrous in mirrors. So what kind of... maybe is the multitude a monster too? This would be my question.
That's a very difficult question. I don't think I'm ready to answer that. I will need to get more familiar with Negri and Hart argument. You know.
Only if you think that the new empire, like Hart and Negri just wanted.
Yes.
And a multitude, like a proletarian, if it's a monster, is this something which you should... compare with Borges?
You know, again, I'm not very familiar with... I haven't read Negri's book. I haven't read...
So what is the monstrous thing in the mirror which Borges imagined?
For Borges, the monstrous thing in the mirror is basically yourself. You know, the fact that that you are never an identity. You know, the impossibility of basically recognizing yourself in that face in the mirror. The fact that, I mean, there's a very beautiful poem in which he says that when he was a child, he was always afraid that he would look at himself in the mirror and he would not see himself. So the monstrous in the mirror is, you know, this kind of. It's what we experience. So that, I mean, we imagine ourselves, you know, in silence, and we imagine ourselves through our words, and then we are confronted with our image, with something that returns our image. You know, the mirror is the other. Yeah, the mirror is you. You know, talking to me, and the mirror.
Yeah, the other is always something foreign. Like the child in the family is the other.
Yes, of course, of course, too. Of course. So we see ourselves only in foreignness, and we see ourselves only in the exile of ourselves. I mean, what the mirror somehow literalizes is the fact that we are already departed, that we have already departed, that we have left.
Yeah.
And I think that the very feeling of, you know, trying to find a home for, you know, the traveler is, you know, in a way, it's what, you know, sometimes it's so hard. And I think that's what Borges described as the feelings, this feeling of the Unheimlich.
So you're saying in your essay, the location of Documenta 11 is a conjunction of an encyclopedia and mirror.
Yes.
So what do you mean by this? Is this a story in a story of a story, like the stories of Borges?
Yes, well, this is not out of my own out of my own imagination. In a way, these are the parameters that Oakley and Weser established at the beginning. For him, both the Encyclopedia and the Mirror were structuring structural devices for the show. The show has an encyclopedic ambition. Documenta always did. I think we chose to reflect on that quite manifestly. But it also has a mandate that seems to have been from the beginning to think about today, you know, whatever today is and whatever today means. In contemporary art, but I think that it is an interrogation about today in more general terms. I think that from the beginning it was not only about the art of the day, but it was also about whatever the art of the day implied. Let's say, you know, the possibility at the beginning of Documenta, in the first Documentas, of retaking the tradition of modernism for German culture, from which it seems to have been excluded, although it was one of the European countries that generated during the Nazi period.
Yeah.
So it was already ascribing to art practice a political dimension.
The encyclopedia?
And the encyclopedia was, of course, you know, the very idea that you could gather in an exhibition the recent developments of art.
Mm-hmm.
I mean, again, there is, you know, the catalog, the encyclopedia, the archive are already present from the beginning. So I think that in a way, what we tried to do was basically to take those things that are already there as, you know, the tools through which we would, you know, think through the exhibition.
Mm-hmm.
So what I wanted to do was simply to meditate on that and relate that to my own experiences and to some of my own impressions about what could an encyclopedia be today and what function could the mirror have after, you know, of course, you know, the discussions of the mirror have been so central for contemporary thinking that.
So we have really in the Christian European Western culture since the Middle Age or since the 16th century an encyclopedian movement. Like a library is only
more like 17, right? More like
before two.
Yeah.
Really.
Yeah.
And a library was only a library if there were the complete knowledge and complete knowledge of everything.
Yeah.
Then the library was called a library.
Yeah.
And my question is, if you are transforming this kind of having a universal knowledge into something like having a pass, is there something possible like a thinking of a perfection or of a perfect world, like Voltaire just Condit was something like the best world of the best.
Mm-hmm.
So is there something changing or what would you say, what do we have to know now as what in relation to what do we have to do now?
This new
form of activism. Is there something what we have to know now about contemporary art in relation to?
Yes, I think that it says something about
movement.
I think that I don't know if I'm sure about if I understood your question correctly.
What do we have to know?
We have to. I think that there are certain things that we have to know, and we
If it's encyclopedian in the way the Documenta exhibition is constructed.
Yes.
Is this a kind of universal overview over contemporary art or not?
Yes, I think that we have to know that culture was never restricted to a specific part of the world, but was always a product of a conversation among different cultures, that it was always constructed within a geography that is not the geography of nations or the geography of frontiers.
Uh-huh.
And I think that we have to know that their art has always already been engaged with the ethical dimension, and there is an ethical dimension of art practice that it is important to consider. I think that we have to know basically the limits of our knowledge and put between brackets some assumptions that we usually do, assuming that they are universals when in fact they only reflect positions developed in a specific historical and geographical situation. So I think that an encyclopedia today would be an encyclopedia of learning and unlearning. I think that we have to know certain things that we have to know, and we have to know not to know certain other things that we assume we knew.
Mm-hmm.
So it's less a compendium in the traditional sense than a series of, you know, lessons in unlearning, what I would say.
Lessons in unlearning.
Yes.
Okay. And is there a relation to this questioning of a canon of art in or this offering a revisit canon? Now,
I think that, you know, in my short essay, I try to make a case for the fact that, you know, it's not only the canon that has to be rewritten, but it's the very notion of what the canon is that has to be rewritten. I think that, of course, we've seen in the last 10 years in terms of art history several attempts to rewrite the canon and to consider, for example, the position of experiences like Elio Itizica in the context of the post-45, you know, sculptural tradition, let's put it that way. But I think that movement, which is, of course, an incessant movement of rewriting and revisiting certain historical periods, is not enough. I think that it's a very idea of how our history operates in relationship to other spheres of knowledge that has to be somehow redesigned. I think that Documenta attempts to do that in an incomplete manner, of course, but I think that that's where we're, you know, that's our target ultimately.
Mm-hmm. Okay, but if because this passes, I think it's really interesting. As if you just put the story of El Jardin des Enderos qui se bifurquent.
Yes.
Okay.
Yes.
And if you have really these stories into a story into another story, is the Documenta really something like a story in a story?
I think so. Yes. Yes. I think
so
that.
So what kind of paths can we go if we go over the Documenta? What can we find?
I think that we can take. We can go. I mean, a good example would be the Fredericianum, in which we can somehow think about the relationship between in the dimension of the subjective and history. And today in an interview, the journalist told me something very interesting. He told me that he saw a tension in the Fredericianum between an axis that went from Onkawara to Hanadarbov and to Akebonka. Which it would be an axis of the process of recording this infinite unraveling and of time. But on the other hand, he saw a tension with Chores Feidiu, in which you have all time compressed and synthesized in this kind of funereal fashion. So I think that, and I liked it very much, you know. I think that you can really find all this. I mean, basically, he told me these are experiments about on time. And I think that's a very interesting way to think about the show. But I think there are, you know, there are other ways, other connections that you can do. And I think that ideally the map of all these connections is not linear. You cannot really say that you can go from A to B to C. I think that there are different paths that you can take. It's a little bit more like something like this.
Yeah.
And that was...
Well, Constance.
Exactly. Exactly. Yeah. And I think binding is physically like that. It is structured somehow like a labyrinth. So finally, I think that in this space you have an architectural pattern that has to do with what, in a way, I hope finds with the meaning of the show, with the meanings of the show.
Mm-hmm. Yeah. So, yeah, it's really interesting, this architecture of New Babylon from Constant. So you would see a relationship in this works to Borges?
Oh, yes, yes. Well, you see, the notion of the labyrinth, I mean, of course, has been in Western culture, I mean, and possibly in culture in general for, you know, centuries and centuries, right? We see it coming, you know, we see it. Borges says one time that the history of humanity is a history of just a few metaphors that change their meaning with time, right? Mm-hmm. So, and he, it's a beautiful essay, and he says, you know, how for what was liberating for Giordano Bruno, you know, the fact that to realize that the Earth was a planet, that it was orbiting around a star, and that there were other stars, and that the universe was wide open, was terrifying for Pascal, who found in that openness a pure boy that was speaking with him with a voice of terror. Mm-hmm. So, in a way, I think that with the labyrinth, it happens the same thing. You can basically trace, you know, the ways by which the metaphor of what the labyrinth is has changed. And modernity, the relationship between modernity and the labyrinth is a very peculiar one. Mm-hmm. Because modernity set itself to basically dissolve the labyrinth of the Middle Ages, you know. The city organizes some sort of labyrinth, the unmappable city, in order to produce a rendering of a city that could be charted. Mm. It's interesting how, at the same time that you have modern architecture and urbanism, you know, moving towards a system that is basically spread and communicated in a completely rational and instrumentalized manner, you have an anti-urbanist movement like Situationism trying to retain, you know, the bodily dimension of the city that I would like to equate to the labyrinthian dimension of the city. Mm-hmm. So in a way, Constant is both a modernist and an anti-modernist, and it shows that in modernism, that schism is constitutive, is structural.
Yeah.
So I see there, you know, the connection not only between Situationism and Constant, of course, which is, you know, he was actually a member of the International Situationist, but also with somebody like Borges, who also operates in that schism between, you know, that pertains to modernity, the schism between, you know, instrumentalization and the body, to put it, you know.
Yeah, and you choose the different works and artists, and always in a team, yeah?
Yes.
Or did you have any preference?
No, we did make presentations, each of us individually, and they were all discussed in the group, and the decisions were always done in that format. It was a very kind of, it was a very interesting process, actually.
Mm.
Yeah, it was. I know that it's, people are curious about it because it seems, you know, very laborious, and it was laborious. We did not take, I think, Ogwe was very keen on not taking a shortcut and just simply, you know, having come out with a list of our preferences and then making decisions based on that. I think that he really wanted us to share ideas and. And we did so.
Yeah. And if you have this work of Ogun Kabao, this 1 million year, 1 million?
Yes.
So Documenta is only nothing, maybe 1 millimeter in 1 million years.
Oh, yes, maybe less.
Yeah.
Yes.
Isn't it sad that it's always only 3 months?
Well, but that's life, no?
Yeah. But if it has this Anspruch, to be like an archive, so.
Yes.
Maybe it needs more time.
I think Documenta is archive and archival before it happens, you know, each Documenta. When we came here for the first time, one of the things that we visited was the Documenta archive. And we had a clear notion that our work will be part of that archive at some point. So, you know, even before we wrote the first letter asking for a loan, we knew that letter was going to be archived. So the time of the show, you know, the time of the show in Kassel is one, the time of the show in the archive is another one.
Mm-hmm.
The time of the show in the memory of the people is another one.
Mm-hmm.
The time, you know, of the show for somebody who, you know, is not really interested in contemporary art, but then suddenly runs into one of the pieces and finds something in that piece, it will be another one. I think that, you know, that's our notion of time. It's not a singular time. It cannot really be measured in millimeters or in seconds.
But how is it possible that Ogun Kabao can show us something about time in a context of art?
Why wouldn't it be possible? I think that, you know, our works are basically about, you know, I mean, they are drawn from the from experience, and our experience have to do with issues of time, with issues of, you know, of with emotions, with issues of thinking.
Mm-hmm. And you made an exhibition called Worthless.
Mm-hmm.
So, and this was about more something like things or artists in the periphery.
No, it was an exhibition called Worthless/Invaluable, and it was a meditation on how artists have thought about the notion of value in their work. So it was an exhibition that started with Duchamp, with the Zhang check, and ended with some very contemporary positions, some works especially done for the show. It was done in Ljubljana in the Museum of Modern Art, but there were artists from different places. It was one of the points of the exhibition was to show that these questions were not restricted to any singular geographical area.
Mm-hmm.
Yes.
I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
So, am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft. Das war ein Interview mit Carlos Basualdo. Und davor bedanke ich mich nochmal für das Interview mit Angelika Nollert. Und das mit Markus Müller, das versuchen wir nochmal. Okay, bis dann. Ciao.
But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
This is the BBC Light Programme. by the power of electricity and microphone placed in the proximity of the protagonists, we present an all-wireless show with a brandy bass.
Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Stunde am Freitag.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Mainstream. Um, am und im Fluss. Manchmal schwimmen wir so richtig.